Guten Abend. Ich danke für alle Gebete, auch für den heutigen Abend. Wir haben ein wichtiges Thema vor uns und brauchen die Hilfe des Herrn. Deshalb sind wir wirklich auf Gebet angewiesen. Ein wichtiges Thema, das uns alle beschäftigt, der Christ und die Gewohnheitssünde. Es gibt ja in der Bibel Gebote und Verbote. Zum Beispiel, was wir nennen, die 10 Gebote, die besteht aus 9 Verboten und ein Gebot. 9-mal steht das Wort nicht, du sollst nicht, und einmal kommt das nicht vor. Wissen Sie welches? Das 4. 5. Ja, du sollst Vater, 5. Du sollst Vater und Mutter ehren. Danke. Da kommt das Wort nicht vor, nicht vor. Ja. Es gibt also Gebote und Verbote. Die Übertretung eines Gebotes ist eine Zielverfehlung. Man sagt, du sollst das tun und der tut es nicht. Dann hat er das Ziel verfehlt. Zu wenig weit geschossen, wenn wir jetzt vom Pfeilschießen sprechen. Ja? Zu wenig weit, Ziel nicht erreicht. Und ein Verbot ist... Wenn ein Verstoß gegen ein Verbot ist, eine Übertretung, zu weit gegangen. Ja. Du solltest nicht und du hast das getan, ja, bist zu weit gegangen, übertreten. Sünde ist Zielverfehlung oder Übertretung. Eigentlich geht die Schrift noch weiter. Die Bibel nennt alles, was nicht in Jesus Christus getan ist, im Herrn getan ist, als das Ziel verfehlt. In Kolosser 3, Vers 17 lesen wir, Kolosser 3, Vers 17, alles, was immer ihr tut im Wort oder im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und danke dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also Paulus rechnet damit, dass die Christen so dem Herrn hingegeben sind und so eine klare Sache mit dem Herrn Jesus gemacht haben, dass er rechnet damit, dass sie das, was sie tun, alles, was sie tun, im Namen des Herrn Jesus tun. Das heißt, im Auftrag, in seinem Willen, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Viele Menschen denken gesetzlich. Gesetzlich, weil sie nicht auf eine Person ausgerichtet sind, sondern auf Regeln. Aber wenn man auf Regeln ausgerichtet ist, und nicht auf eine Person, dann wird das Leben schwierig. Wenn ich mit meiner Frau zusammenlebe und ich frage sie immer wieder, was muss ich tun? Was muss ich tun? Was willst du, dass ich tue? Und ich richte mich immer einfach nach alles, was ich ihr tue, das ist halt irgendwie so, weil das muss ich halt tun, ja? Dann wird das unsere Beziehung sehr empfindlich stören. Wenn ich aber sie kennenlerne und sie studiere und versuche zu erkennen, was sie gerne hat, und dann tue ich das, was sie gerne hat, dann wird das unsere Beziehung sehr fördern. Im geistlichen Leben ist es auch so. Das geistliche Leben ist nicht ein Katalog von Dingen, was man nicht tun darf und was man tun darf, ja, oder tun sollte. Nein, es ist eine Beziehung. Wir haben im ersten Abend davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns klar sind, das Christenleben ist eine Beziehungssache, wo man einander liebt. Es sind zwei Personen, die einander lieben. Ja, Gott liebt mich und ich darf ihn zurücklieben. Das ist diese Beziehung, auf der alles aufgebaut ist. Also wenn wir heute über das Thema Sünde, Gewohnheitssünde reden, dürfen wir das nicht aus den Augen verlieren. Sonst werden wir Schwierigkeiten bekommen. Wir lesen Johannes 8, Vers 32, Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 36, wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Hier spricht der Herr Jesus von Freiheit, vom Freimachen. Worum geht es? Nun, wir denken jetzt einmal an einige Gewohnheitssünden. Ich darf ein paar aufzählen. Zuerst einmal Süchte. Es gibt ja Süchte. Handysucht, Fernsehsucht, Filmsucht, Internetsucht, Lust des Fleisches, sind andere Arten jetzt, bewusstes Verweilen bei Unreinem, Gedankenverschmutzung über Musik und Bildschirm, Selbstbefriedigung, Esslust, Bequemlichkeit oder das Thema Stolz, Trachten nach eigener Ehre, von sich selbst viel halten, Arroganz, Rechthaberei, kritisieren, Vorwürfe machen, Selbstmitleid oder die Zungensünden, üble Nachrede, Prahlerei, Streitsucht, anderen ins Wort fallen, Ungeduld oder überhaupt Ungenauigkeit im Umgang mit der Wahrheit oder andere Gedankensünden, so wie negatives Denken über andere oder dieses Denken, was bringt es mir, also Egoismus, ungebührliches sich Sorgen machen, Leben nach Lust und Launen, Spielsucht, Stimmungen nachgeben, Leben nach Gefühlen statt Prinzipien oder Charaktersünden wie Zorn, aufbrausendes Wesen, Unfreundlichkeit, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit oder sonstige andere Sünden wie Geringschätzen von Autoritäten oder ehrfurchtsloses Witzemachen und so weiter. Man könnte sich eine große Liste machen. Es gibt viel, viel Elend in diesen Worten, die wir jetzt gelesen haben. Und die Apostel machen in ihren Briefen immer wieder Aufmerksamkeit, wie wichtig es ist, dass Christen sich radikal trennen von solchen Haltungen. Zu den schlimmsten und gefährlichsten Dingen gehört die Sturheit. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, oder ist das Hochdeutsch Sturheit? Also das ist österreichisch vielleicht, oder vielleicht sagt man das auch hier so. Das heißt einfach, man lässt sich nicht sagen. Wer sich nicht korrigieren lässt, wird sehr, sehr schwierig haben im Leben und wird in große Gefahren kommen, auch als Christ. In Sprüche 29, Vers 1, ich möchte diesen Vers lesen mit uns, Sprüche 29, Vers 1, ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Andere Übersetzungen haben, wer seinen Nacken verhärtet. Also, das sind jetzt einige Sünden gewesen. Oft ist es der Stolz, der uns hindert, dass wir in unser Leben hineinschauen lassen. Wir möchten ein Gesicht wahren, das es nicht ist. Das falsche Gesicht wahren. Christen dürfen ihr Gesicht ruhig verlieren. Sie haben letztlich nichts zu verlieren. Sie haben Jesus Christus und wir wissen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind alle Sünder im Wesen. Im Wesen, das Wesen des Menschen wird nicht bekehrt. Das Wesen des Menschen bleibt bei der Bekehrung gleich. Die Bibel spricht von Fleisch. Die Sünde wohnt im Fleisch. Das Fleisch bekehrt sich nicht. Das Fleisch wird nicht wiedergeboren. Was bei der Wiedergeburt geschieht, ist, dass der Heilige Geist ins Leben kommt. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, das heißt, Christus kommt in das Leben. So habe ich jetzt Geist, den Heiligen Geist und das Fleisch. Ich habe zweierlei Kräfte in mir und die Frage ist, nach welcher Kraft ich jetzt lebe. Es ist also nicht eine Wesensveränderung des Menschen bei der Wiedergeburt. Das ist nicht richtig. Ja? Es ist ein Hinzukommen eines neuen Wesens, Christus. Der kommt hinzu. Das ist das, was Römer 8 lehrt. Wir werden Römer 8 noch ein bisschen uns anschauen. Also, für Christen ist wichtig, dass sie wissen, es kann sehr schnell gehen und auch manchmal so schleichend gehen, dass man Rückschritte macht statt Fortschritte. Es ist schlimm, wenn man es nicht merkt oder nicht merken will. Saul merkte nicht, wie er schrittweise zurückgeht. Saul war am Anfang nicht der, der am Ende war. Saul ist nicht gewachsen, sondern ist rückwärts gegangen in seinem Leben. Hat sich nicht wirklich überführen lassen vom Herrn. Hat einige Sachen in seinem Leben einfach zu locker genommen, zu leicht. Und dann war es sein Stolz, der gekränkt wurde durch einen gewissen David. Und der wollte sich nicht beugen vor Gott. Dann hat es ein schlimmes Ende mit Saul genommen. Und Gott hat ihm das nachgetragen, dass er zur Wahrsagerin gegangen ist. Das hat Gott ihm nachgetragen. In Chronikbüchern lesen wir, dass Gott ihm das sehr schlimm angekreidet hat, dass er zur Wahrsagerin gegangen ist zum Schluss, gegen Ende, fast am Ende seines Lebens. Also es ist merklich zurückgegangen. Ich möchte hier einige Punkte aufschreiben für uns. Zuerst mal Allgemeines. Was sollen wir tun, wenn wir jetzt erkennen, Sünde ist da im Leben? Erstens den Ernst der Lage erkennen. Wir müssen uns klar sein, die Sache ist sehr ernst. Nicht denken, es ist nicht so schlimm. Ja? Wer zu stehen glaubt, sehe zu, dass er nicht falle. Es ist eine Frage der Liebe. Letztlich kommt es und geht es auf das hin, was liebe ich wirklich? Liebe ich den Herrn oder liebe ich mich selber? Wir haben es gelesen heute, es wurde schon aus 1. Johannes zitiert, so muss ich sagen. Und im 1. Johannes schreibt er über dieses Überwinden und er schreibt auch über die Welt und sagt, liebt nicht die Welt. Es ist eine Frage der Liebe, wo steckt mein Herz? Wer die Welt liebt, der hat Liebe des Vaters nicht in sich. Das heißt, die Liebe zum Vater und die Liebe des Vaters vom Vater zu ihm. Das heißt, die Liebesbeziehung ist gestört zwischen Gott und dem Christen. Es ist eine Liebesbeziehung und wir leben von dieser Liebesbeziehung. Und wenn das kann aber empfindlich gestört werden. Also die Sache ist ernst, wir sollen den Ernst der Lage erkennen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir sollen Buße tun. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt, kommt von dem griechischen Wort metanoia. Meta heißt ändern und noein heißt den Sinn ändern, also heißt denken, umdenken oder der Sinn, das Nomen, das Hauptwort heißt der Sinn, das Denken. Also ich muss zuerst einmal das Denken ändern und, was, das kommt auch hinzu bei Buße, da steckt noch etwas mehr dahinter, es ist nicht nur ein Ändern des Denkens, es ist auch eine Konsequenz im Verhalten. Das heißt, wenn ich einen falschen Weg gehe, ich gehe irgendwo spazieren und ich merke, ich komme nicht zurück, ich finde den Weg zu der Familie, wo ich wohne, Familie Freitag, finde ich den Weg nicht mehr zurück, ich bin in die falsche Richtung gegangen, dann habe ich erkannt, oh, das ist der falsche Weg, aber es ist noch zu wenig. Ich muss jetzt Konsequenzen ziehen und kehrt machen und zurückgehen. Das heißt Buße tun, also Buße tun heißt umdenken mit Konsequenz, das heißt umkehren. Zweitens, bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es steht hier nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er lieb und gnädig und barmherzig, obwohl er das ja ist. Aber das steht nicht da. Es heißt, er ist treu und gerecht. Er steht zu dem, was Christus getan hat. Treu stellt er sich zu dem Wort, zu seinem Wort. Und er vergibt uns und reinigt uns. Bekennen ist wichtig. Wenn wir nicht bekennen, dann bleiben wir abseits. Wenn wir nicht gleich bekennen. Es gibt Christen, ich habe Christen kennengelernt, die sind über Sünde hinweggegangen bis zum nächsten Abendmahl. Und am Tag vor dem Abendmahl sind sie in sich gegangen und haben gesucht, was sie alles noch bekennen müssen vor dem Herrn, weil morgen ist Abendmahl. Das ist reichlich spät, würde ich sagen. Wenn sobald uns bewusst wird, das war jetzt Sünde, sofort bekennen, sofort dem Herrn sagen, Herr, ich habe jetzt gesündigt. Bekennen heißt, im Griechischen heißt das Wort das Gleiche sagen. Ein Bekenntnis ablegen heißt, homologeo heißt es auf Griechisch, homo heißt das Gleiche und logeo heißt sagen. Ich muss dasselbe sagen, was Gott dazu sagt. Ich muss übereinstimmen mit Gottes Urteil. Gott sagt, es ist Sünde und ich sage, Herr, es ist Sünde. Das, was ich jetzt getan habe. Ich stelle mich dazu. Und was dazugehört, ist, dass man nicht nur sagt, das war Sünde und morgen mache ich es noch einmal, sondern was dazugehört ist, dass man es verabscheut, dass man sagt, ich möchte das nicht nochmals tun. Wenn ich zu meiner Frau sage, wenn ich zu meiner Frau unfreundlich bin Und mir wird es bewusst und ich sage zu ihr, du, ich war jetzt unfreundlich zu dir und morgen werde ich es wieder tun. Was wird die Frau denken? Was soll denn das? Hat ja nichts zu tun mit Buße. Ja? Nein, ich war unfreundlich zu dir und ich möchte mit Gottes Hilfe sowas nie wieder zu dir sagen. Also ein radikales Nein, nicht mehr, nie mehr. Wissen Sie, über was Buße ist, da hilft mir so sehr die Geschichte von den Brüdern Josefs. Die Brüder Josefs, vor allem der Juda, ich denke an Juda, wer hat denn Josef verkauft? Das war Juda. Sie können nachlesen. Juda war es. Juda hat gesagt, verkaufen wir ihn. Juda war schon damals ein guter Händler. Die Juden sind bis heute gute Händler. Geldsachen, das liegt denen im Blut. Ja? Und dem Juda lag das im Blut. Der sagt, wir machen es doch so, wir verkaufen den für 20 Silberlinge, bekommt jeder 2 Silberlinge. Wunderbar. Da haben wir was davon. Er verkauft seinen Bruder. Und er ist es, der sich dann einsetzt für den Benjamin. Die Geschichte von Josef ist nicht die Geschichte von Josef. Die Geschichte von Josef ist die Geschichte von Josef und Juda. Haben Sie das mal gemerkt? Wenn Sie lesen 1. Mose, da lesen Sie Kapitel 37 von Josef. Kapitel 38 von wem? Von Juda, ein ganzes Kapitel von Juda. Der Juda, der gerade in Kapitel 37 am Ende den Josef verkauft hat, bei ihm geht es weiter. Es ist seine Geschichte. Das ist gerade die Geschichte, die in der Kinderstunde übersprungen wird. Aber dieses Kapitel, Kapitel 38, ist der Schlüssel zur ganzen Josefs Geschichte. Denn dieses Kapitel zeigt uns, dass es hier um zweierlei geht, nicht nur um Josef. Hier geht es um Juda. Josef und Juda, das werden die zwei führenden Stämme Israels werden. Das Haus Josef, das wird das Nordreich und das Haus Juda wird das Südreich werden. Josef bekam die Erstgeburt, Juda bekam das Königtum. Es geht um diese zwei Leute. Josef zeigt uns im Bilde, was unschuldige Leiden bedeutet. Juda zeigt uns, was es heißt, zu bekennen und bereit sein, sein Leben zu lassen. Denn Juda kommt zu dem Punkt, wo er vor diesem ägyptischen Großvezier steht und dann geht es um die Frage, soll jetzt Benjamin in die ägyptische Sklaverei? Und Juda war es, der gesagt hat, ägyptische Sklaverei? Genau, dorthin gehört der Josef, den verkaufen wir in die ägyptische Sklaverei. Und jetzt ist die Frage, ägyptische Sklaverei für den Benjamin? Er steht noch einmal vor der gleichen Frage und dann kommt er zu und sagt, spricht ein herzzerreißendes Plädoyer für seinen Bruder Benjamin, dort in 1. Mose 44. Und dann spricht er immer vom Vater. Wenn der Vater noch einmal so etwas durchlebt, der überlebt das nicht. Wenn der Vater seinen zweiten geliebten Sohn auch noch verliert, so wie er den ersten verloren hat. Und wir haben gesehen, das Leid seiner Seele und der Kummer in seinem Herzen, das überlebt der Vater nicht. Bitte lass den Benjamin nach Hause und nimm mich an seiner Stelle. Stellvertretend möchte ich in die ägyptische Sklaverei für meinen Bruder. So wird der Jude das Bild Jesu, der stellvertretend gelitten hat für die Brüder. Und der Josef das Bild, der unschuldig gelitten hat für die Brüder. Beide sind ein Bild auf Jesus Christus, aber ich habe das Thema, ich gehe am Thema vorbei. Also es geht mir um echte Buße. Das war eine echte Buße, was dieser Juda hier gezeigt hat. Nie, nie, nie wieder darf so etwas geschehen, dass der Vater einen geliebten Sohn verliert. Das ist Buße und jetzt war die Gemeinschaft wiederhergestellt. Und sie fallen sich in die Arme und weinen am Hals. Das ist Buße, echte Buße. Also zurück, bekennen. Wem sollen wir bekennen? Gott natürlich, gegen ihn haben wir gesündigt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Gott bekennen, Wenn Menschen betroffen sind, die man verletzt hat, bekennt man auch den Menschen. Oder wenn man eine Gruppe verletzt hat, bekennt man auch der Gruppe. Manchmal ist es nötig, wenn man Sünde lange Zeit verborgen gehalten hat, wichtige Dinge verborgen gehalten hat. Es ist gut, zu einem reifen Bruder zu gehen und einmal aufzudecken. Manchmal legt der Herr jemand aufs Krankenbett, damit dann die reifen Brüder kommen ans Krankenbett und dann mit ihm beten. Und wenn er Sünden getan hat, dann soll er sie auf den Tisch legen oder sich öffnen und es offen bekennen. Bekennet einander eure Sünden, sagt Jakobus. Also, bekennen. Drittens, nein, wir haben gesagt, erstens, den Ernst der Lage erkennen. Zweitens, Buße tun. Drittens, bekennen. Viertens, die Sünde lassen. Lassen. Mit der Sünde brechen. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Vergehungen zudeckt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Und fünftens, Schaden erstatten. Wenn man was jemandem Schaden zugefügt hat, wird der Schaden erstattet. Ich erinnere an Lukas 19, Vers 8, der Zachäus sagt, vierfach gebe ich es zurück. Das war ganz nach dem Gesetz. In 2. Mose 21, Vers 37 steht, man soll das hinzufügen. Man soll einen Teil hinzufügen. Wenn ich dem Bruder die Gitarre kaputt gemacht habe, und die Seite kaputt gemacht habe, also von der Gitarre, dann kann ich ja die Seite bezahlen und eine zweite Seite schenke ich ihm noch als Draufgabe. Als Geld für die zweite Seite. Ja. Das ist der erste Teil, der erste Punkt gewesen hier, was wir mit der Sünde tun sollen. Und jetzt, wie ist die Sache mit dem Sieg? Gibt es Sieg über Sünde? Was sollen wir jetzt tun? Gott ist ja nicht nur, Gott will, dass wir Sünde bekennen, und wenn wir das gelernt haben, ja, wir bekennen schnell die Sünde, wir bekennen die Sache dem Herrn und der Herr vergibt wirklich und reinigt wirklich und es ist wunderbar. Aber was ist, wenn ich einfach nicht loskomme und es passiert mir wieder und dann bekenne ich wieder und sage, Herr, ich will nicht, dass es nochmal geschieht und ich tue es nochmals und dann nochmals. Was soll ich tun? Gehen wir die Sache ein bisschen gemeinsam an. Lesen wir Kolosser 1, Vers 19. Kolosser 1, Vers 19. Wir werden jetzt ein bisschen im Kolosserbrief bleiben. Also Sie können den Finger behalten. Einen Finger in Römer 8 und einen in Kolosser 2 und 3. Da werden wir jetzt uns ein bisschen bewegen. Also, Kolosser 1, Vers 19, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Die Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus leibhaftig. Kapitel 2 wird das nochmals gesagt, dass in ihm die Fülle der Gottheit wohnt. Kapitel 2, Vers 9, in ihm, in Christus, wohnt in leiblicher Gestalt die ganze Fülle der Gottheit. Und jetzt geht's weiter, Vers 10. Und ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, der das Haupt ist, alles Erstrangigen und aller Autorität und so weiter. Erster wichtiger Gedanke, Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, dieser Christus wohnt in mir und ich bin erfüllt in ihm. In ihm heißt es, ihr seid in ihm, seid ihr gefüllt. Wenn wir zum Glauben kommen, dann werden wir in Christus versetzt und in ihm werden wir gefüllt. Womit denn werden wir gefüllt? Mit Christus, mit dem Heiligen Geist. Der Herr verwendet uns, versetzt uns in Christus und er gibt uns den Heiligen Geist, den Geist Christi. Und der Geist Christi wohnt in uns. Paulus sagt, ihr seid gefüllt, vollständig gefüllt in ihm, in Christus. Also Christus in uns, wenn Christus in uns ist, ist die Fülle Gottes, Fülle der Gottheit, Fülle Gottes in uns, es ist der lebendige Gott in uns, es ist nicht ein Teil von Gott in uns oder ein halber Gott oder ein Viertel von Gott, nein, der ganze Gott ist in uns. Und dieser Gott ist die Lösung für unser Thema, Geschwister. Dieser Gott, der in uns wohnt, ist die Lösung für die Frage der Gewohnheitssünde. Und Paulus ist es ein großes Anliegen, das den Geschwistern klarzumachen. Das ist der Schlüssel. Christus ist der Schlüssel. Ich kann mich gut erinnern, als ein junger Mann zu mir gekommen ist, ich war damals auch ein junger Mann, ganz schon viele Jahre her, und da hat er zu mir gesagt, du, weißt du was, ich habe den Schlüssel gefunden, den Schlüssel zum Christentum. Und ich dachte mir, oh, was kommt jetzt für eine eigenartige neue Lehre? Und er sagt, du, weißt du, was der Schlüssel ist? Der Schlüssel des Christentums. Und ich sage, ja, sag, spann mich nicht auf die Folter. Sagt er, der Schlüssel zum Christentum ist Christus. Und ich dachte, jetzt habe ich es. Genau das ist es. Der Schlüssel ist eine Person, Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Und das ist auch der Schlüssel für mein Versagen, für meine Gewohnheitssünde, mit der ich nicht fertig werde. Das ist der Schlüssel. Sein Geist ist jetzt mein Geist. Das heißt, der Heilige Geist wohnt jetzt in mir, in meinem Geist. Sein Leben ist jetzt mein Leben. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, euer Leben, sagt Paulus in Kolosser 3. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Christus, unser Leben. In dem ersten Johannesbrief auch. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wessen Leben denn? Das Leben Jesu Christi. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat nicht das Leben. Seine Kraft ist jetzt meine Kraft. Epheser 3, Vers 20. Sie kennen diese Verse. Epheser 3, Vers 20. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem Gott sei Ehre und Herrlichkeit. Seine Kraft wirkt in jedem Gläubigen. Paulus kann das sagen. Seine Kraft, die da in uns wirkt. Er kennt die Epheser nicht alle, aber er weiß, es ist die Kraft Christi, die in ihnen wirkt. Weil die Kraft Christi in jedem Christen wirkt. Sie ist da. Also, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen worden, zusammen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, suchet, was droben ist. Christus ist im Himmel, er ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes und jetzt soll ich daran denken, an seine Welt. Das ist die himmlische Welt. Was ist die himmlische Welt? Wohin muss ich da denken? An irgendwo Sirius Alpha oder wie heißen die Sterne da oben? Nein, das ist nicht gedacht. Es geht um das Jenseitige, denn die jenseitige Welt, die ist aber nicht weit weg, die ist ganz nahe. Aber es ist die Welt Gottes. Und er sagt, ihr lieben Geschwister in Kolosse, denkt an die Welt Gottes, dort wo Christus ist. Das ist eigentlich eure Heimat. Gottes Herrlichkeit, Gottes Engelwelt, Gottes Tugenden, Gottes Reich. Suche das, was droben ist. Trachtet danach. Vers 2, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Sinnen heißt die Gedanken dorthin lenken. Sinnen ist ein altes Wort für denken. Wie kommt es in den Sinn? Der Sinn ist hier der Sinn, mit dem wir denken. Und Gott will, dass wir unseren Denksinn auf das richten. Man könnte auch übersetzen, seid bedacht auf das, was droben ist. Richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Also der Christ lernt jetzt, und Paulus ist das ein großes Anliegen, dass die Christen in Kolosse das verstehen, der Christ lernt jetzt, dort seine Gedanken hinzulenken. Auch wenn er viel denken muss auf der Erde, natürlich müssen wir viel auf der Erde denken, wir müssen viel an Dinge denken, die das Hier und Jetzt betreffen. Ja? Ob wir eine Mutter sind oder ob wir in der Schule sind oder in der Firma oder sonst wo, es gibt so viele Dinge zu denken, klar. Aber dennoch schließt es nicht aus, dass ich meine Grundgedanken, dass meine Grundgedanken sich um Gott drehen. Römer 8, Vers 5. Römer 8, Vers 5. Die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Die nach dem Fleisch sind, das heißt, die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, die nach dem Fleisch leben, die richten ihre Gedanken auf das Fleisch, auf die fleischlichen Dinge. Was ist das? Das Fleisch, die fleischlichen Dinge. Die Bibel nennt das irdische Gesinntsein, fleischlich. Die Bibel nennt das Fleisch die Dynamik des diesseitigen Lebens, des irdischen Lebens. Da gibt es Kräfte und Weisheiten und man dreht sich um diese Dinge. Letztlich dreht man sich um sich selber. Ein Element, mit dem wir sehr stark auf das Fleischliche ausgerichtet sind, ist oft unser Körper, unser Leib. Deshalb macht manchmal die Bibel sogar gar keinen Unterschied zwischen Leib und Fleisch in Römer 8, Vers 13. Wir kommen gleich dorthin. Aber worum es mir jetzt geht, oder worum es dem Paulus geht, er möchte zeigen, wir haben es zu tun wir treten mit dieser Welt, mit der diesseitigen Welt, treten wir mit unseren fünf Sinnen in Kontakt und wir denken menschlich über diese Welt. Und wenn wir das nur tun, ohne Gott, dann sinnen wir die Dinge des Fleisches. Wenn ich nur auf meinen Leib ausgerichtet bin, dann bin ich fleischlich. Ich soll meinen Leib beherrschen. Der Leib ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Der ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ich darf es nicht zulassen, dass er die Herrschaft übernimmt. Ich bin Herr über den Leib und nicht umgekehrt. Es darf nicht anders sein. Wenn wir müde sind, wer entscheidet, was wir jetzt tun? Der Leib sagt, ich will jetzt schlafen. Und ich sage, Moment, jetzt wird noch nicht geschlafen. Jetzt wird noch was gearbeitet, du kannst nachher schlafen gehen. Wer ist eigentlich Chef? Der Leib oder ich? Ich darf nicht dem Leib einfach immer das tun lassen, was er möchte. Er bekommt dann schon den Schlaf. Ich gebe ihm schon den Schlaf. Ich bin ja kein schlechter Herr. Er kriegt den Schlaf. Aber er darf nicht einfach tun, was er möchte. Das bestimme ich. Ja? Lebe ich nach meinen Launen und Wünschen? Oder lebe ich nach dem Herrn Jesus? Lebe ich nach Gefühlen oder lebe ich nach Prinzipien? Wir leben nicht nach dem Lustprinzip, habe ich meinen Kindern oft gesagt. Wir leben nicht nach dem Lustprinzip, fertig. Wir haben andere Prinzipien. Wir leben nicht nach Launen und Stimmungen. Am Morgen, wenn wir wach werden, dann sagen wir so, mein lieber Leib, du hast jetzt genug geschlafen, jetzt stehen wir auf. Ich stehe auf und du kommst mit. Du bleibst nicht liegen, ja. Ernst machen, ja. Wenn meine Gedanken bei dem Herrn Jesus sind, dann hilft er mir. Er liefert mir die Kraft dazu. Dann kann ich dem Leib zeigen, wer hier der Herr ist in meinem Haus. Ja? Wenn wir uns daran gewöhnen, oder wenn ich mich daran gewöhne, zu tun, was der Leib will, dann handle ich fleischlich. Ich will jetzt essen. Jetzt kriegst du noch nichts zu essen. Gib gleich Essen, aber nicht jetzt. Ja, ich will jetzt essen. Nein. Wir richten uns nicht nach dem Fleisch aus. Wir richten uns nach Jesus Christus aus und der Herr Jesus Christus bestimmt, was zu tun ist. Also fleischlich gesinnt sein heißt auf das Diesseitige ausgerichtet sein, vom Diesseitigen gepackt sein, gebannt, diesseits orientiert leben. Dann ist mir wichtig, das Äußerliche und was die anderen von mir denken, welchen Eindruck ich auf die anderen mache, das ist mir ganz wichtig. Nein, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich gehorsam bin dem Herrn Jesus. Nicht, dass ich genieße und dass ich immer warm habe und immer gesund bin und immer gute Luft habe und Ruhe und Erholung. Das bekommt er schon, der Leib. Aber jetzt nicht, jetzt im Moment heißt es arbeiten. Beten wir, dass der Herr uns die Augen öffnet und uns sich selbst, dass er uns hilft, dass wir ihn selbst vor Augen halten. Und wenn wir das schwierig finden, weil wir im Tag ja so viel beschäftigt sind mit Dingen dieser Welt, dann beten wir für Pausen. Herr, schenk mir eine Pause, wo ich ein paar Minuten mich regenerieren kann innerlich, damit der Sender wieder richtig eingestellt ist auf Jesus Christus und der Empfänger. Sind wir gewohnt zu beten, während wir arbeiten? Auch dann, wenn wir geistig arbeiten? Auch dann, wenn wir Vokabel lernen? Sind wir gewohnt zu beten? Das geht ganz schnell. Nehemia konnte beten, während er mit dem König redet. Da heißt es in Nehemia, Kapitel 2, Nehemia hat ein großes Gebetsanliegen für Jerusalem und dann steht er vor dem König und der König sieht und sagt, du bist so traurig. Warum bist du so traurig? Dann sagt er, und da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Der hat gleichzeitig gebetet und gesprochen zum König. Ein Stoßgebet. Der lebte mit Gott. Der war ausgerichtet auf Gott. Der Leib muss ständig Gott ausgeliefert werden. Römer Kapitel 12, Vers 1. Na, Sie kennen diesen Vers. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein Opfer darzubieten, ein lebendes, heiliges, Gott wohlangenehmes. Das sei euer vollgerechter oder schuldiger Gottesdienst. Dienst steht hier einfach. Das sei euer Dienst. Eure Leiber als Opfer darzubieten. Ein Ausleger hat gesagt, wir müssen das jeden Tag tun und immer wieder. Warum? Weil der Leib, dieses verruchte Ding, ist ein lebendiges Opfer und das kriegt immer wieder vom Altar runter. Ja? Passiert immer wieder, dass es weg will von dem Altar. Es muss aber bleiben. Das heißt, dem Leib jeden Tag neu, Herr Jesus, für die nächsten 24 Stunden, dieser Körper gehört dir. Und am nächsten Tag wieder, Herr, für die nächsten 24 Stunden, dieser Körper gehört wieder dir. Oder ich sage, Herr, für die nächste Stunde, da muss ich aber in einer Stunde wieder beten. Herr, die nächste Stunde auch. Ja. Machen wir hier kurz eine Pause, singen wir ein Lied und dann wollen wir weiter fortfahren.